Meine Damen und Herren, liebe Geschwister, Jesus wiedersehen. Wieso denn wiedersehen? Haben die Jünger ihn nicht die ganze Zeit gesehen? Haben sie nicht kontinuierlich mit ihm Gemeinschaft gehabt? Nun, Jesus selber sagt in Johannes 14 bis 16, der großen Abschiedsrede, die Johannes überliefert, über eine kleine Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Über eine kleine Zeit und die Welt wird mich überhaupt nicht mehr sehen. Auch nicht den irdischen Jesus von Nazareth. Aber ihr sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so sagt er in Kapitel 16, ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Da kommt unser Thema heute Nachmittag her. Jesus sagt seinen Jüngern beim Abschied vor der Zeit der Trennung, der Passion, des Leidens, ihr sollt mich wiedersehen. Die große Frage ist, worauf bezieht sich dieses Wiedersehen? Auf die ferne Zukunft, wenn er als der Menschensohn wiederkommt zum Gericht, zur leiblichen Auferstehung, oder schon vorher? Und diese Frage beantworten die Evangelien bei Johannes einerseits und wir konzentrieren uns auf die besonders eindrückliche Erzählung in Lukas 24, die Emmausjünger heute Nachmittag. Jesus wiedersehen. Wir haben eben in einer sehr bewegenden und eindrücklichen Weise erfahren, wie es ist, wenn wir mitten im Leben, mitten in unserem Kinderglauben, in unseren Lebensträumen, in den Vorstellungen von der Zukunft, die uns freudig erwartet, einen Einschnitt erfahren, eine Krise erleben, eine Erschütterung erleben. Haben wir uns je hineingedacht in die Frauen und Männer der Nachfolge Jesu, wie sie es wohl erfahren haben, als sie ganz unschuldig hinaufgingen mit Jesus nach Jerusalem, sich unterwegs käppelten, wer jetzt zur Rechten und zur Linken des Menschensohns bei der Machtergreifung sitzt und plötzlich völlig schockiert ihren Herrn dort gebunden sahen, gefoltert, verspottet, erniedrigt und schlussendlich ans Kreuz geschlagen, um qualvoll zu sterben. Die Krise des Verlustes eines geliebten Menschen gehört zu den ganz erschütternden Krisen. Ich meine mit Krise jetzt nicht, dass wir stolpern und finden ein Geländer, an dem wir uns wieder fangen, sondern wenn die Erde sich erschüttert, wenn unser Leben erschüttert wird. Der Verlust eines geliebten Menschen, das kann uns krank machen, den Boden unter den Füßen wegziehen, das kann uns den Mut nehmen, ja, uns den Glauben kosten. Unseren Glauben, zumal unsere Hoffnung, unsere Illusion. Zugleich, wenn wir einen Menschen verlieren, nicht weil er irgendwo hinzieht, sondern weil er stirbt, werden wir bei dem Verlust eines geliebten Menschen ja zugleich an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Deshalb sind wir bei Beerdigungen betroffen, auch wenn wir zu dem Menschen selbst gar keine persönliche Beziehung hatten, weil uns bewusst wird, nein, wir sind vergänglich, wir leben nicht ewig, der Alltag geht nicht unbegrenzt weiter, es gibt keine ewige Jugend. Und das Dritte neben Verlust und Vergänglichkeit, das ist die erschütternde Krise des Versagens. Ich meine jetzt nicht, dass wir geblitzt wurden, weil wir statt 30, 31 durch Tübingen fuhren, sondern ich meine etwas, wo wir wirklich schuldig wurden, wo wir uns kennenlernten mit einem Gesicht, das wir nicht im Spiegel wiedersehen wollen, wenn wir erschüttert sind in unserem Selbstbild und wir merken, wir haben eine Maske gehabt und kennen uns selber nicht. Petrus hat alle drei Krisen auf einmal erlebt. Seinen Herrn und Meister, an dem er sein ganzes Leben ausgerichtet hat, hat er plötzlich für ihn völlig unerwartet verloren. Er hat gemerkt, dass der, auf den er setzte mit seinem Leben, selbst getötet wurde, vergänglich war. Und vielleicht war das das Schlimmste. Er war selbst schuldhaft in das Geschehen verwickelt. Einmal hätte sein Herr ihn gebraucht und da lässt er ihn im Stich. Nicht einmal mit ihm beten kann er, weil er einschläft. Und als sein Bekenntnis einmal gefragt war, kneift er schon bei der harmlosesten Frage einer ganz entfernten, unbedeutenden Person und verrät seinen Herrn. Die Frauen und Männer, die Jesus nachfolgten, waren zutiefst erschüttert. Ihr Kinderglaube war ihnen genommen. Die Hoffnung für ihr Leben war zerbrochen. Sie standen an Karfreitag vor dem Nichts. Wie schön war es vorher, als Petrus immer wieder seinen Herrn hatte. Und selbst wenn er sich übernommen hatte und meinte, er könnte selber über das Wasser gehen, dann wusste er, wenn ich mit der letzten Luftblase ein Hilf mir nach oben schicke, dann holt er mich wieder heraus und stellt mich auf das Wasser. Maria Magdalena, wenn sie sich erinnerte an die Dämonen ihrer Vergangenheit, die sie befielen in einem Albtraum, sie musste ihrem Herrn nur ins Gesicht schauen. Und das, was sie da sah, unmittelbar mit ihren Augen, hat alle Wolken weggewischt und ihr Leben war wieder erlöst. Gab es eine Zukunft, eine Hoffnung für diese Frauen und Männer? Gibt es eine Hoffnung für dich und mich, wenn die Krise des Verlustes, der Vergänglichkeit oder des Versagens unsere Träume, unsere Unschuld, unsere Jugend, unseren freien Himmel uns genommen haben? Gibt es eine neue Ursprünglichkeit? Gibt es eine reife Unmittelbarkeit jenseits dieser Krise und Anfechtung? Gibt es ein Wiedersehen mit der Hoffnung? Dies alles bewegte auch die beiden Emmausjünger, als sie nach Lukas 24 dort auf dem staubigen Weg gingen. Es wird übersetzt 2 Stunden, das ist dann schon stramm, es waren 12 Kilometer, also strammen Schrittes sind sie dort gegangen. Und sie sprachen miteinander, denn was machen wir, wenn wir fassungslos sind? Wir ringen nach Worten, wir klagen, wir schimpfen, wir fragen, wir brauchen andere. Aber wenn wir hoffnungslos sind, reden wir uns oft noch mehr in die Probleme hinein. Und dann heißt es völlig unvermittelt, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Wir haben es bei den Emmaus-Jüngern mit einer sogenannten Wiedererkennungsgeschichte zu tun. Für die Studierenden Rekognitionserzählung. Was ist bei den Wiedererkennungserzählungen so schön? Bei den Emmaus-Jüngern, bei Maria am Grab oder den Jüngern, die fischen am See Genezareth, etwas später in Johannes 21. Nun, was an diesen Erzählungen so fasziniert ist, dass wir, die wir hier sitzen und zuhören, die wir zu Hause in der Bibel lesen, den Eindruck haben, wir sind klüger als die Helden. Und das ist auch gewollt, denn wir haben einen Erkenntnisvorsprung, weil der Evangelist sagt, da nahte sich Jesus selbst. Das wissen wir schon mal. Aber das wissen nicht die Helden in der Erzählung. Und alle, die Kinder- und Jugendarbeit gemacht haben, die kennen das, dass die Kinder ganz fippelig und dabei sind und ganz auf den Stühlen rumzappeln, wenn sie mehr wissen als das Kasperle vorne am Rand. Nämlich, das Krokodil ist schon dahinter, Achtung, gleich schnappt es zu. Dann springt man in die Erzählung hinein und belehrt seine Helden. Und diese Besserwisserei ist gewollt. Denn wenn wir einmal dabei sind, es besser zu wissen, schwenkt irgendwann die Geschichte um und es ist von uns die Rede und wir merken, in Wahrheit geht es gar nicht nur um ein Geschehen vor 2000 Jahren, es geht um heute. Es geht nicht um die Emmausjünger, nicht um Maria, nicht die Fischer am See Genezareth. Ich selbst bin es, der hier gemeint ist. Das Faszinieren an den Wiedererkennungserzählungen ist aber für die Gemeinde ein zweites. Nicht nur, dass es so gut zu hören ist und so verfänglich hinzuhören, sondern sie beschreiben in einer einmaligen Weise die Zeit zwischen Jesu Auferstehung und seiner Wiederkunft am jüngsten Tag. Die Zeit nämlich, in der wir nicht mit unseren physischen Augen ihn sehen und begreifen können, sondern wo das Sehen des Herzens gefragt ist, der Glaube. Ist es nicht faszinierend, die Emmausjünger gehen in ihrer Wirklichkeit, der Zweifel des Verzagens. Und ganz real ist der Auferstandene neben ihnen. Er geht mit ihnen im Gleichschritt durch den staubigen Weg. Sie sehen es aber nicht. Das heißt, die Realität ist, Jesus ist nicht tot, er ist auferstanden. Jesus ist nicht fern, er ist nah. Die Wahrnehmung aber der Jünger ist, wir erfahren uns als verlassen, als verraten, als vergänglich, als verzweifelt. Was ist jetzt wahr? Was ist richtig? Die Realität, die von Gott her gilt, die wir bekennen und glauben, oder unsere subjektive Wirklichkeit, die wir fühlen und erfahren. Es gibt heute viele Frömmigkeitsformen, die versuchen, den Menschen einzureden, du musst nur an Jesus glauben und dann werden alle deine Probleme gelöst. Du hast eine kranke Mutter, gar kein Problem, komm in den Gottesdienst, wir beten, sie springt sofort hoch, der Krebs ist nicht mehr da. Du stehst vor dem Examen und hast nicht gelernt, überhaupt kein Problem, bekehr dich schnell zu Jesus und du machst in allen Prüfungen eine Eins, vor allen Dingen in Griechisch, Latein und Hebräisch, das haben die damals nämlich gut gekonnt, da hat der Heilige Geist doch Übung. Ich hörte einmal eine Predigt im Fernsehen beim Durchzeppen von einer amerikanischen Predigerin, die fragte, habt ihr dieses Jahr doppelt so viel Geld auf eurem Konto wie letztes Jahr? Dann seid ihr richtig im Glauben, sonst nicht. Alle guckten verlegen, die Kamera schwenkte ins Publikum, verlegen nach unten, nur einer strahlte, der hat aber was missverstanden. Sie meinte natürlich, habt ihr doppelt so viel im Haben, der hatte doppelt so viel im Soll. Das gilt aber nicht. Das gilt nicht für die Wohlstandschristenheit, sondern das Haben war gefragt. Es stimmt, dass wir im Glauben Erfahrungen machen, aber es ist nicht ganz so einfach. Und wie hätten wir es eindrücklicher, überwältigender vorgeführt bekommen, als durch das, was wir bisher gehört haben? Das Zeugnis von Menschen, die eben plötzlich in ihrem Leben ein Thema hatten, was mit solch einer Frömmigkeit nicht zusammengeht. Ist es deshalb ein Jammertal, in dem wir leben? Ist alle Hoffnung umsonst? Heißt Glauben verzichten? Nein, das genau ist das Geheimnis der Auferstehungserkenntnis, des Wiedersehens des Christus. Glaube ist nicht ein Mittel, um von der Vergänglichkeit wegzulaufen. Glaube ist kein Mittel, um die Wirklichkeit auszublenden, sondern Glaube ist genau die Fähigkeit, die mir zugesprochene Realität der Liebe Gottes, das mir bezeugte Leben Gottes und Leben Jesu Christi festzuhalten, vor meinem inneren Auge zu haben. Auch da, wo ich durchs Examen falle, wo ich nicht reicher, sondern ärmer werde, wo ich plötzlich krank bin und werde nicht erhört, wie es in anderen Fällen ja dann der Fall sein mag. Der Glaube hat nicht, was er fühlt und sieht im Blick, sondern das, was er noch nicht sieht. Glaube ist die Kraft, man kann fast sagen, Glaube ist die Kunst, mit einer Wahrheit zu leben, die ich im Alltag gerade nicht fühle und sehe. Und während der Theologieprofessor auf der Bühne so umständlich theoretisch redet, geht Jesus mit seinen Jüngern ganz real, aber unerkannt und fragt sie, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Was sind das für Logoi? Da fragt Jesus das Richtige. Was sind das für Worte? Was reden wir alles? Was denken wir alles? So als wäre Jesus nicht auferstanden und nicht lebendig. Wie viel unserer Gespräche sehen ab, berücksichtigen nicht, dass unser Herr in Wahrheit lebt und gegenwärtig ist. Und wo hier schon Logoi steht, da erinnere ich mich natürlich als Theologe an manches Buch, an manches Symposion, an manche Vorlesung, wo der Auferstandene auch uns über die Schulter guckt als Theologen und sagt, was sind das für Dinge, die ihr da verhandelt unter Absehung der Realität meiner Auferstehung und des leeren Grabes. Und sie blieben traurig stehen. Und jetzt kommt etwas, was richtig komisch ist. Bist du der Einzige, sagen sie zu Jesus, unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Ist das nicht eine komische Situation? Der, der alles erlitten hat, der für sie gestorben ist, der selbst auferstanden ist, so blind muss man erst mal sein. Dem Auferstandenen ins Gesicht zu sagen, dem Gekreuzigten, hast du das denn alles gar nicht mitbekommen? Ja, wenn es einer mitbekommen hat, dann doch der, der die Schmerzen hatte. Ja, seht ihr, ihr lacht schon. Aber Achtung, ihr lacht über euch. Wie oft beten wir zu Christus und tun so, als wüsste er nicht, wo es lang geht. Wir machen ihm Vorhaltungen, wir geben ihm Gebrauchsanweisungen und Agenden für das, was Messianität bedeutet, wie der Herr in unserem Leben zu handeln hat, als wüsste er es nicht viel besser. Sie aber geben ihr Zeugnis, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten, vor Gott und allem Volk. Ja, sie hatten eine Theologie. Sie hatten an ihrem Christustag auch eine Christologie, eine Lehre von Christus. Jesus von Nazareth. Sie sahen ihn als Menschen. Der Prophet, bevollmächtigt wohl, aber doch ein Mensch. Christus will mehr sein in unserem Leben als ein Mensch und ein Lehrer. Und wenn wir enttäuscht sind davon, dass er nicht Mensch und Lehrer alleine sein will, dann liegt das nicht an ihm, dann liegt das an uns. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Ja, er hat Israel und die Welt sogar erlöst, die Heiden eingeschlossen. Aber er hat es nach Gottes Weise getan. Wir alle haben ein Bild von Jesus. Aus unserer Erfahrung, aus unserer Frömmigkeit. Aber der, der lebendig neben uns steht, ist nicht unser Bild. Er ist viel größer und er will viel größer sein als alles, was wir von ihm denken und was wir von ihm wissen. Und Jesus spricht zu ihnen, nachdem sie all das geklagt haben: O ihr Unverständigen, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Von dem Auferstandenen als Dummkopf bezeichnet zu werden, als unverständlich und närrisch. Das ist die einzig wohltuende Beleidigung, die wir kennen. Das ist schön. Es ist, wenn wir ihn treffen und ihn kennen, für uns immer beschämend. Beschämend nicht, weil er schimpft, sondern beschämend, weil wir in dieser Weisheit erkennen, was unsere Torheit ist. Angesichts der Wahrheit die Verlogenheit unseres eigenen Lebens. Angesichts des Lebens in Person merken wir, wie wenig in unserem Leben schon Verwirklichung seines Willens ist. Jesus hat Gericht gepredigt, indem er sich selbst in seiner Güte und Herrlichkeit zeigte. Wir werden beschämt, aber beschämt nicht, um beschämt zu sein, um befreit zu werden von unserer Naivität, von unserer Egozentrik. Und nun heißt es, o ihr Toren, zu träge zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das ist jetzt seltsam. Der auferstandene Jesus behaftet sie bei ihrem Schriftwissen. Und er sagt ihnen, ihr hättet alles wissen können. Ihr hattet es schwarz auf weiß. Das heißt, die Realität der Liebe Gottes, die Realität der Offenbarung Gottes haben wir in seinem Wort. Und nun legte er selbst die Schrift aus. Da wären wir gerne dabei gewesen. Das war ja wohl eine Stunde, das muss die spannendste theologische Stunde gewesen sein für diese Jünger. Jesus selbst sein Schicksal, seine Auferstehung auf der Grundlage der Schrift ausgelegt zu sehen. Ich verrate euch was, ihr habt nicht weniger als die Emmaus-Jünger. Denn wir haben die Schrift Israels und der frühen Kirche und wir haben die Auslegung des auferstandenen Christus in Gestalt der 27 Schriften des Neuen Testaments. Warum legt Jesus ihnen die Schrift aus? Nun, das ist das, was sie haben als Gemeinde. Du hast deine Bibel wahrscheinlich schon seit deiner Konfirmation. Alle Antworten, die für dein Leben relevant sind, stehen seit dieser Zeit in der Bibel, die du im Schrank hast, auf dem Schreibtisch oder Nachttisch. Das Faszinierende ist, die Realität Gottes haben wir schwarz auf weiß. Wir nehmen sie aber nicht wahr. Wir können Christus nicht verstehen, wenn wir nicht die Schrift verstehen. Und wir können die Schrift nicht verstehen, wenn der Auferstandene sie in seinem Geist uns nicht auslegt. Sie waren völlig überwältigt, ihr Leben, das Schicksal des Christus, plötzlich in einem Sinnzusammenhang zu erkennen. Musste nicht Christus leiden? Und im Griechischen ist es noch prägnanter, noch gedrängter, denn es sind nur drei Buchstaben, D-E-I, Dei. Es ist sinnvoll, es ist nach Gottes Vorsehung, es hat seine Ordnung, es ist notwendig, es musste so sein. Der Weg Christi mit mir hat einen tiefen Sinn. Ich darf ihm danken, ich darf seine Führung annehmen und ich darf wissen, dass sein Weg für mich gut war, wie er war, gut ist und gut sein wird. Das haben wir schriftlich. Und nun scheint Jesus anzudeuten, dass er weitergeht, während die Jünger in Emmaus in die Herberge abbiegen wollen. Warum macht er das? Das ist häufiger so, dass Gott Menschen begegnet und sich scheinbar zurückzieht. Warum? Damit dem Menschen bewusst ist, dass er Feuer gefangen hat. Dass er etwas gefunden hat, was er nicht mehr loslassen will. Dass er halten will und erwidern will, was er selbst bekommen hat. So sagt schon Jakob am Jabok, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und hat in dieser geheimnisvollen Erzählung 1. Mose 32 Gott festgehalten. Und so sagen die Jünger hier, bleibe bei uns, denn es wird Abend und der Tag hat sich geneigt. Gott will von uns geliebt werden. Es freut ihn, wenn wir zu ihm beten. Nicht, dass er nicht schon vorher wüsste, was wir denken und dass manche Gebetserhörung erst schon vorbereitet, bevor wir richtig wissen, dass wir es wollen und dann auch beten. Aber er will mit uns eine Vertrauensbeziehung haben. Es wäre ein schöner Christustag für uns, wenn wir nach allen Krisen, die uns vielleicht heute bestimmen, ihn wiedersehen wollen. Ihm sagen, Herr, bleibe bei mir, wie du mir in deinem Wort begegnest, im Gespräch mit den Geschwistern, in der Gemeinschaft. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er geht mit ihnen hinein und er bricht das Brot. Und da kommt es zu dem Déjà-vu, da kommt es zu dem Erkennen und wiedererkennen. Denn die Tischgemeinschaft des Herrn war der Höhepunkt, die Verdichtung seiner ganzen Sendung. Da hat er Männer wie Zachäus, die noch mitten in ihrem Betrug drinsteckten, überwunden in Liebe und hat sie von ihrem gottlosen Wesen weggebracht, indem er ihnen Gemeinschaft geschenkt hat. Da hat er in der Tischgemeinschaft den Sünderinnen und Sündern vergewissert, ihr seid von Gott geliebt und ich trage all das, was notwendig ist, um eure Schuld zu bezahlen. Da hat er den Kranken, den Gebrochenen, den Himmel auf Erden gebracht, in Gestalt der Gemeinschaft. Wir haben auch heute das Wort, die Verkündigung, die Gemeinschaft, die Sakramente und das Abendmahl. Das will Lukas uns bewusst machen, indem er dies alles so betont in den Vordergrund stellt. Wir sind in der gleichen Situation wie die Emmausjünger. Auch wir können ihn wiedersehen, nicht mit diesen Augen, mit den Augen des Herzens. Da erkannten sie ihn. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Was hat sich objektiv in dem Augenblick verändert? Objektiv gar nichts. Schon seit einer Stunde gehen drei Männer miteinander. Die zwei Verzagten und der eine Unbekannte. Die drei saßen zusammen am Tisch. Äußerlich hat sich nichts verändert. Für die zwei aber hat sich ihr ganzes Leben verändert, denn plötzlich konnten sie wieder hoffen, ihr Herz brannte, sie hatten neue Zuversicht und all das gewonnen, obwohl seinsmäßig, äußerlich, das Gleiche schon vorher wahr war. Die Emmausjünger hatten kein Seinsproblem, sie hatten nur ein Erkenntnisproblem. Wir alle als an Christus Glaubende haben vielmehr ein Erkenntnisproblem, ein Problem der inneren Augen. Wenn wir uns von unserer Wirklichkeit her verstehen, den Erfahrungen, den Gefühlen und nicht verstehen, dass unsere bestimmte Realität die ist, die wir glauben, die sein Wort uns zuspricht. Es gilt schon, er ist bei uns und in unserer Mitte. Und als sie ihn erkannten, verschwand er vor ihren Augen. Oh, seltsam. Ich habe mich lange Zeit gefragt, wie kann das sein, dass die Emmausjünger, als Jesus sich plötzlich wieder entzieht, die Wirklichkeit nicht mehr zu fühlen ist, nicht mehr zu schmecken ist, nicht mehr zu sehen ist, dass die Emmausjünger nicht auch sagen und verzweifelt sind, sondern brennenden Herzens und voller neuer Freude hinrennen zu den anderen und müssen es sagen. Wie kann es sein, dass Maria Magdalena dort, als sie Jesu Füße anbetend umfasst und gesagt bekommt, du kannst mich nicht festhalten, lass mich los, dass sie ihn loslässt und rennt hin und sagt es den anderen, was sie gesehen hat. Sie haben Christus erkannt. Und wer Christus als den Auferstandenen erkennt, der ist nicht mehr auf Gefühle angewiesen. Der muss nicht mehr begreifen im Sinne der Vordergründigkeit, weil sein Herz begriffen hat. Und wenn Jesus sagt, begreift mich, dann gilt das für die ersten Jünger noch im leiblichen Sinne. Und fortan für uns in Verkündigung, Gemeinschaft und Glauben. Hiob hat 41 Kapitel lang gelitten, Verlust gehabt. Er war krank, er wurde geschmäht, verspottet. Er verzweifelte an seinem Glauben, an seinem Gott. Und dann kam die Wende. Was war die Wende? Nein, nicht der Schluss von 42, der Anfang. Mitten in seinem Eiter, in seiner Krankheit, in seinem Zerbrochensein, sagt er plötzlich, nun hat mein Auge dich, Gott, gesehen. Die, die drumherum standen, haben gesagt, wo gibt es denn hier was zu sehen? Ich sehe nur Elend. Er aber hat Gott gesehen und all sein Elend war aufgehoben in Gott. Dass er am Schluss alles doppelt wiederbekam, das ist für Anfänger an Ende berichtet. Aber er selbst hat den Durchbruch in der Beziehung zu Gott selbst. Psalm 63, Psalm 73, Beter verzweifeln an ihrer Wirklichkeit. Herr, wie kannst du die Ungerechtigkeit, wie kannst du die Krankheit, wie kannst du all das in meinem Leben zulassen, was nicht stimmt? Und dann plötzlich dringen sie durch weil ihr Herz Gott sieht. Psalm 63, Vers 4. Deine Güte, deine Gnade, deine Chesed, die Gewährung von Gemeinschaft, die Zuwendung in Liebe, ist mir, so sagt der Beter, wichtiger als mein Geld, als mein Reichtum, mein Erfolg, meine Arbeit. Nein, wichtiger als mein eigenes Leben. Wer in Christus seine Mitte findet, der ist ganz bei sich selbst. Wer Christus als den Lebendigen schaut, der lernt es, sterblich zu leben, Hoffnung zu behalten. Denn in seine ablaufende Geschichte hat die anlaufende Geschichte Gottes schon hineingewirkt und begonnen. Sie gingen hin und sagten, brannte nicht unser Herz. Sie waren dem Leben begegnet. Und wenn wir sagen, will ich auch gerne, dann sage ich, ja, könnt ihr auch. Ihr habt dieselbe Bibel, die Jesus ausgelegt hat. Ihr habt sogar die Auslegung Jesu, denn in 27 Schriften hatten es nicht mal die ersten Christen, wie ihr es heute habt, das Evangelium von Jesus Christus, dem Auferstandenen, ausführlich ausgelegt. Ihr habt die Gemeinschaft, ihr habt die Weggefährtenschaft, ihr habt das Abendmahl, alles habt ihr. Gottes Liebe, die vollkommen ist, aber oft im eigenen Leben so schwer zu erkennen, so schwer zu sehen ist, wird für uns greifbar in Wort, Gemeinschaft und Sakrament. Hier können wir Christus selbst begegnen. Und dann müssen wir nicht mehr als Stellvertreter für den abwesenden Christus, den Gestorbenen, leben. Dann können wir ihn in uns, mit uns und durch uns leben lassen. Denn wir sollen nicht, wie Maria es am Grab sagte, den gestorbenen Jesus mit unserer eigenen Kraft durch den Garten tragen. Wie viele Christen verzweifeln daran, dass sie meinen, sie müssten Jesus zuliebe ihn in die Welt tragen. Der Auferstandene ist längst da. Er steht an unserer Seite. Bei den Emmaus-Jüngern, das waren nämlich Männer, musste Jesus eine Stunde lang eine Vorlesung halten, damit sie es verstanden. Bei Maria, Frauen sind manchmal da ein bisschen schneller, genügte ein Wort, ihr Name. Maria, das war die ganze Predigt, die eine Frau brauchte, die Jesus liebte. Seine Stimme, seine Zuwendung, sein Trost, dass er mich kennt, mich bei meinem Namen berufen hat, und mir sagt, du bist erlöst. Wollt ihr Jesus wiedersehen? Wir werden ihn sehen, wenn er wiederkommt am jüngsten Tag. Solange muss keiner warten. Es wäre ein wahrhafter Christustag, wenn wir heute Abend unsere Bibel nehmen, die Gemeinschaft beanspruchen, auf einem Weg gehen, müssen ja nicht 12 Kilometer sein, und beten und ihm sagen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Brannte nicht unser Herz in uns? Und als Jesus zu den Jüngern kam, konnten sie es nicht glauben. Und jetzt kommt die einzige Entschuldigung, die für 5 Minuten gilt. Sie konnten es nicht glauben vor lauter Freude. Den einzigen Zweifel, den ich dir heute Abend also einräume, ist, es ist zu schön, um wahr zu sein. Nein, es ist viel zu wahr, um nicht als schön erkannt zu werden. Brannte nicht unser Herz in uns? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.